herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
Zu ungewohnter Zeit für uns. Ihr merkt davon sowieso nichts. Euch ist alles egal. Also wir sind nur nicht mehr ganz so aktuell quasi. Wir sind jetzt ein bisschen früher. Das heißt, wenn jetzt in der kommenden Woche noch irgendwas passiert, wir wären raus. Also ne, ihr hört uns quasi eine Woche fast später als das, was wir aufnehmen. Wir sind wieder auf unseren ursprünglichen Tag zurückgegangen, wenn man so will. Also da, wo wir eigentlich auch hingehören.
Genau, also falls jetzt die Welt in drei Tagen untergeht und ihr euch wundert, ach nee, dann kommt es wahrscheinlich auch nicht mehr im Radio.
Schwierig.
Ja. Ah, doch, Radio schiebt auch immer zuletzt, habe ich in Katastrophenfilmen gelernt.
Okay.
Filmen gelernt. Doch, Radio läuft noch eine Weile.
Hm.
Damit die Überlebenden sich organisieren können. Vielleicht werden wir da nicht mehr versendet, das weiß ich nicht. Gut.
Ja,
vielleicht passiert ja auch was Gutes. Vielleicht ist übermorgen plötzlich Corona vorbei, weil, weiß ich nicht, Bill Gates Drohnen durch die Welt schickt mit Chemtrails, die uns alle impfen oder so.
Hm.
Aus der Luft, you know? Ja.
Schicke
weiß
Idee.
Weiß man ja nicht. Ne?
Interessant an der ganzen Geschichte ist übrigens, dass immer mehr KabarettistInnen, ja, wie soll ich sagen, dem Irrsinn anheimfallen.
Oh, wer ist jetzt dran?
Matthias Riechling.
Hm.
Auch der sagt, das ist alles gar nicht so schlimm und wir sterben auch sonst immer an Grippe und hier und da und was soll das eigentlich alles? Und also das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber im Grunde ist es das. Und Lauterbach wäre auch gar kein Experte. Da habe ich mich dann erstmal gewundert und dachte erstmal, oh, ist er nicht? Weil man weiß sowas ja auch immer nicht. Dann habe ich mal nachgeguckt in dem Wikipedia-Artikel. Oh doch, Herr Riechling, das ist er. Der ist sehr wohl Experte. Weil, sagt Riechling, seine Frau hätte auch gesagt, dass er keine Ahnung hat. Dann habe ich nochmal nachgeschlagen. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Die sind nämlich seit 2010 getrennt und seit 2013 geschieden. Da würde ich dann auch sagen, dass der kein Experte ist vielleicht. Also schwierig. Also es werden immer mehr gehen so Richtung Dieter Nuhr so. Tja.
Über die Wupper. Na gut.
Über die Wupper. Genau. Apropos über The Wupper. Mhm. Glendronach.
Ja.
Diese schnuckelige Brennerei aus Schottland wurde ja ihrer Zeit und seiner Zeit und überhaupt übernommen von Brown-Forman, also Jack Daniels.
Mhm.
Ja. Und die haben jetzt Folgendes erstmal gemacht. Wir haben uns ja schon über Benriach aufgeregt. Und dass das nicht mehr so ist wie vorher. Dass das die Flaschen sehen nicht mehr so toll aus und überhaupt die Zusammensetzung, diesen Cherry Wood, den es nicht mehr gibt, den wir ja noch probiert haben hier. Die Älteren erinnern sich, ist ein paar Monate her oder Wochen, ich weiß gar nicht. Jetzt ist Folgendes passiert und die haben jetzt beschlossen, das Non-Chill-Filtration runterzunehmen vom Label.
Okay.
Was nichts anderes heißt, als dass die davon ausgehen, dass die 46 Alkoholvolumenprozente fallen werden. Daraufhin haben natürlich ein paar Leute geschrieben, Moment mal, warum steht da nicht mehr Non-Chill-Filtered drauf? Und dann haben die gesagt, ja, also an der Qualität würde sich nichts ändern, man möchte nur flexibel sein. Auf Deutsch, man möchte gerne auf 43 oder 40 Alkoholvolumenprozente runtergehen. Mhm. Genau. So viel zu dem Thema. Dann sagt doch, dass ihr mehr Geld verdienen wollt. Mit dem Ding. Dann sagt doch einfach, wir wollen das Ding melken, solange das noch geht. Und deswegen einfach weniger Alkoholvolumenprozente und deswegen auch die Kühlfiltrierung, weil einfach die Gewinnmarge größer ist bei weniger Alkoholvolumenprozenten. Ne? Und damit die Amis ihre verdreckten Eiswürfel da reinwerfen kann und das Ding nicht cloudy wird.
Das werde ich nie verstehen, ja.
So ist das nämlich. Das ist der Grund. Dann verarscht doch nicht die Leute. Also wenn ich verarscht werde, dann auch bitte auf Niveau, auf meinem Niveau und nicht auf so einem Kindergartenniveau. Das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich nicht zu fassen, sowas. Die arme Brennerei, die kann einem nur leid tun. Die MitarbeiterInnen kotzen wahrscheinlich jeden Tag im Strahl, wenn sie da zur Arbeit müssen jetzt.
Ja.
Weil sie Dinge tun müssen, die sie gar nicht wollen. Da sind sie ja nicht die Ersten und auch nicht, werden wahrscheinlich auch nicht die Letzten sein. Das ist schade, weil der 15-Jährige zum Beispiel, der war richtig gut, der war phänomenal.
Mhm. Ja.
Also wenn ihr noch welche habt davon, herzlichen Glückwunsch. Ich würde mal sagen, zukünftig wird sich da einiges ändern. Und da die Leute das wissen, werden sie jetzt den 15-Jährigen kaufen, als gäbe es keinen Sonnenschein mehr. Ne? Hm. Die sind ja nicht doof. Tja. So ist das mit den großen Riesenkonzernen.
Ach ja, der Kapitalismus.
Tja. An sich eine nette Sache, nur wenn er nicht mehr kontrolliert wird und außer Fugen gerät und außer Rand und Band gerät, dann wird es schwierig.
Ja, wenn er nur noch Selbstzweck ist und genau. Nicht den Menschen helfen soll.
So ist das nämlich. Ja? Wenn er nicht mehr von kleinen mittelständischen Unternehmen geprägt wird, sondern von irgendwelchen multinationalen und globalen Konzernen, dann wird es problematisch. Dann haben wir irgendwann echt ein Problem.
Es ist schade, dass das immer so eine, die gleiche beobachtbare Dynamik ist irgendwie, dass die Sachen, die so zentral für so ein Produkt sind und was die Leute daran lieben, dann wegrationalisiert wird.
Ja klar, ist billiger, wenn schade. Man das macht.
Ja.
Du kannst den günstiger anbieten. Die 0,6 Alkoholvolumenprozente, das ist halt besser, wenn da mehr Wasser drin ist, dann kommt da mehr Flaschen raus am Ende.
Ja klar.
Ja. Und ja, und diese, die werden dann halt auch nicht mehr so cloudy, wie heißt denn das auf Deutsch?
Milchig?
Ja, genau.
Gut, ich meine letztendlich, Whisky ist ein Luxusprodukt. Wenn es nur das wäre, könnte ich damit leben, aber das ist ja leider an so vielen Stellen der gleiche Kram.
Ja, ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja.
Umso schöner, dass es Sachen oder Leute gibt wie Springbank und Glenn Farkless. Das sind nämlich mittelständische Unternehmen, die sich selber gehören. Einer der wenigen noch. Gibt es nicht mehr so viele von. Aber gut, dass es sie gibt. Also das ist ja das Schöne.
Ja, ja. Ja, von denen werden wir nachher noch mehr hören.
Oh ja. Das werden wir. Ja, also das dazu. Soll ich nochmal schnell gucken, wie Bremen gespielt hat, damit ich mich richtig aufreg?
Mach mal.
Das konnte ich ja nun gar nicht verfolgen. Sozusagen.
Wäre sonst auch nichts. Ich habe ja höchstens noch Corona-Zahlen. Aber.
Du hast ja auch nichts. Ja, erwartungsgemäß. Aber nichts anderes erwartet. Oh Gott. Ja, Corona-Zahlen sind ja hier.
Bei euch ist jetzt ganz okay.
Ja. Wir sind die einzige Gegend in Deutschland, wo es okay ist.
Ja, alle anderen sind gerade voll am Durchstarten.
Ja, ja.
Grausam. Nee, nee, nee.
Mich deucht fast, dass die Leute hier oben irgendwas machen, was die anderen nicht machen.
Naja, ihr hattet vorher die hohen Zahlen, ne?
Ja.
Der nächste, der jetzt zumacht, kriegt auch wieder tiefere Zahlen, aber
klar.
Wie lange das hält. Hier kann man nur noch hoffen, dass die beiden Herren von der CDU, CSU einfach mal umfallen. Und irgendjemand anders da das Ruder übernimmt.
Naja, übernommen haben sie ja noch nichts. Sie wollen ja jetzt erst das Ruder übernehmen, ne?
Ja, 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 sie wollen erst.
Tja. Währenddessen wurde Robert Habeck hier oben im Wahlkreis 1 von den Grünen mit, ich glaube, was war das? 73 von 74 Stimmen zum Kandidaten gewählt. Im Kreis 1.
Sehr gut.
Weil ich möchte weder, dass dieser Laschet Bundeskanzler wird, noch möchte ich, dass Söder Bundeskanzler wird. Also beides fände ich eine absolute Vollkatastrophe.
Absolut, ja.
Mit diesen Erkenntnissen würde ich sagen.
Gehen wir in die Sendung?
Ne?
Das tun wir. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Für euch vor dem Mikro sind heute wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Ihr hört uns auf Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM. Wir haben heute wieder drei wunderbare Alben für euch und sie könnten eigentlich fast unterschiedlicher nicht sein. Wir haben London Grammar mit Californian Soil. Also ein wenig Indie-Musik. Dann hören wir Mother von In This Moment. Da geht es Richtung Pop-Rock-Metal. Und wir haben Bach Mirror von Thomas Anko. für alle, die uns nicht im Radio hören, werden wir anschließend noch einen 15-jährigen Glenfarclas verkosten. Und alle unsere Folgen, wie immer, inklusive der Pre-Shows und der Verkostung, findet ihr im Internet unter feuilletone.de. Und damit übergebe ich wie immer zurück an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir widmen uns zunächst einmal London Grammar, wie von Frau Eichler gerade eben schon erwähnt, und Californian Soil. London Grammar, eine englische Indie-Pop-Band, die 2009 in Nottingham gegründet wurde. Die Band besteht aus Hannah Reid oder Wright, je nachdem. Man weiß es nicht genau, das kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, da diesen ganzen englischsprachigen, das ist immer schwierig, ob die gerade Deutsch ausgesprochen werden oder wie auch immer. Dan Rothman und Dominic Dodd Major. Ihr Debütalbum If You Wait wurde 2013 veröffentlicht, also noch gar nicht so lange her. Das Album erreichte Platz 2 in den UK-Albumcharts. Das zweite Album dann, Truth is a Beautiful Thing, erschien 2017 und erreichte Platz 1 der britischen Albumcharts. Und wir haben London Grammar auch schon hier besprochen. Ich glaube, es war das zweite Album.
Ja.
Und Californian Soil ist nun also das dritte Album der Band. Es wurde zweimal verschoben. Es sollte eigentlich Anfang des Jahres erscheinen. Dann wurde es auf Anfang April verschoben. Jetzt ist es also Mitte April erschienen. Nun ist es also da. Frau Eichler.
Californian Soil steigt ein mit erstmal ein paar Kirchenglocken und einer sehr sanften Melodie, an die dann üppiger Orchesterklang anschließt. Und wer London Grammar kennt und eine gewisse Erwartungshaltung hatte, naja, der sollte sich vielleicht erstmal fragen, ob er aus Versehen in einem Film-Soundtrack gelandet ist zum, weiß ich nicht, nächsten neuen Fantasy-Epos. Was dieses Intro uns jetzt sagen will, habe ich nicht so richtig verstanden. Es klingt aber schön. Und direkt dann folgt auch schon der Titeltrack Californian Soil. Und dann sind wir zurück bei London Grammar, bei dem London Grammar, das wir kennen. Es ist ein lässiger Indie-Song mit ungewöhnlicher Instrumentierung vielleicht, mit den typischen, selbst offenbarenden Texten und nicht zuletzt natürlich der unverkennbaren Stimme von Hannah Reid. So richtig Fahrt aufnehmen will das Ganze aber noch nicht. Insgesamt stellt das Album Sängerin Hannah Reid noch mehr in den Vordergrund als bei den ersten Alben, war mein Eindruck. Und es bedient sich sowohl des typischen London Grammar Sounds als auch einiger neuer Ideen. Das sind in erster Linie neue Sounds, auch ein wenig poppigere Synthes und ein paar Exkurse von der sonst eher minimalistischen Atmosphäre und Songstruktur, die auf dem Album zu finden sind. Das ist alles schön, es ist auch ein nettes neues Album. Es ist sicherlich nicht ihr großer neuer Durchbruch, für Fans durchaus zu empfehlen. Ansonsten fand ich es eher unspektakulär. Also ja, es gibt ein paar schöne Songs, es gibt auch ein paar langweilige Songs. Aber so der große Wurf, den habe ich hier noch nicht gesehen bei Californian Soil.
Ja, wie du schon gerade sagtest, das Album beginnt und man denkt sofort, was ist nun los? Enya, Celine Dion, neuer Film, was ist hier los? Was zur Hölle? Und dann fängt Hannah Reid, wie auch immer, an zu singen. Und dann denkt man sofort, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Das hat was mit Mike Oldfield zu tun auf jeden Fall. Diese Melodie ist ein bisschen von Mike Oldfield geklaut. Oder nicht geklaut, aber ist vielleicht auch Zufall. Mich hat das auf jeden Fall an eben jenen erinnert. Dann kommen große musikalische Gesten. Könnte auch Filmmusik sein, hast du alles schon gerade gesagt. Das Album ist getragen von hübschen Synthi-Flächensounds und dem tollen Gesang von Hannah Reid. Folk meets Dream Pop, könnte man auch sagen, mit so einem kleinen Soul-Einschlag. Es werden auf diesem Album ja durchaus auch politische Dinge verhandelt. Zum Beispiel wird das Verhältnis zwischen Frauen und Männern thematisiert, dass Frauen immer noch nicht emanzipiert sind, sondern immer noch sondern es sind immer noch die Männer, die eben an den entscheidenden Stellen sitzen. Es wird auch Donald Trump wohl thematisiert, nur eben oft ein wenig durch die Blume und nicht so direkt wie bei einigen anderen KünstlerInnen. Und das nächste Problem ist, ja, es ist, wie du gerade schon gesagt hattest, ein sehr typisches London Grammar Album, wie wir sie bis jetzt auch kennen. Alles also eher getragen, denn alles andere, das muss man schon mögen. Hübsche Melodien, es bleibt überhaupt immer alles sehr hübsch. Misstöne sucht man auf diesem Album vergebens und da fällt es eben dann auch schwer, den politischen Dingen dann eben auch bisweilen zu folgen, weil es fällt eben schwer, oder sagen wir mal, es fällt den Texten schwer, sich gegenüber dieser schnuffeligen Schönklangmusik durchzusetzen. Das will nicht so ganz zusammenpassen. Das soll heißen, ich höre das dann und habe aber Schwierigkeiten, dem zuzuhören, was sie sagt. Also nicht, dass sie was singt, sondern was sie da singt. Also, weil die Musik umsäuselt die geneigten HörerInnen dann immer wieder und da fällt es echt schwer, sich auf den Inhalt der Texte zu konzentrieren. Mir ist das alles ein bisschen zu nett, zu schön, zu angenehm, um mich auf die Texte zu konzentrieren und um mich zu den Texten zu bringen. Dann muss ich sagen, 44 Minuten dieser Dream, Pop, Soul, Indie, weiß ich nicht was, boah, ich weiß nicht, da hätten auch 30 Minuten gereicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde das Intro ganz schnuffig und ganz drollig. Ich weiß bloß nicht, was das mit dem Rest des Albums zu tun hat. Da geht es mir wie dir. Die wirklich hübschen Melodien finde ich schön, aber die fand ich schon immer schön bei London Grammar. Und ja, auch die Texte, wenn sie dann nicht immer in diesem musikalischen Schönklang untergehen würden. Für mich ist das genau wie für dich ein okayes Album, aber mehr als ein Läuft kann ich diesem Album leider nicht geben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da ein bisschen mehr von London Grammar erwartet.
Ja, da schließe ich mich vollends an, dass es ein Läuft und ein etwas enttäuschtes Läuft.
Ja, durchaus. Also, weil wenn man sowas macht, dann muss man doch das unterfüttern, dann muss man doch ein bisschen mehr in den Upbeat gehen. Du hast ja vollkommen recht, Hannah Reid ist jetzt mehr im Vordergrund, die anderen nehmen sich mehr zurück, was ja gut ist, es ist ja schön. Aber dann muss man das musikalisch auch untermauern, wenn man da irgendwie eine Message hat. Und diese Message geht unter in diesem, ach ja, das Leben ist so schön, denkt man, so hört man das halt. Sie singt halt oder prangert vielleicht sogar gesellschaftliche Dinge an, aber du hörst, das Leben ist so schön, die Melodien sind so schön, wir laufen alle durch wunderschöne Naturlandschaften, so. So hört sich das an.
Ja.
Schwierig. Und deswegen gibt es von mir einläuft. Und von dir auch.
Genau.
Okay. Wir haben gehört London Grammar und das Album Californian Soil. Und es gab einläuft von Frau Eichler und einläuft von mir.
Kommen wir von hübsch gesungenen Melodien zu dahergeschrienem Schrebbeln oder so ähnlich. Wir kommen zu In This Moment und ihrem neuen Album Mother. In This Moment ist eine US-amerikanische Heavy-Metal-Band aus Los Angeles, die 2005 gegründet wurde. Das Debütalbum der Band, Beautiful Tragedy, wurde 2007 dann veröffentlicht und sie wurde zweimal für die Alternative Press Music Awards nominiert, für die besten Hardrock-Künstler und für die beste Live-Band sowie für einen Grammy Award als Best Metal Performance. Das Album Mother erschien nun im Jahr 2020, also im letzten Jahr. Wir kommen also drumherum, es bewerten zu müssen. Dennoch kann man es hören. Und es ist wieder eine düstere Mischung aus Poprock und Metal. Produziert wurde das Album von Kevin Churko, der auch schon Ozzy Osbourne und Papa Roach produzierte.
Ja, das ist genau wie bei dem anderen Album. Erstmal gab es ein Intro. In diesem Fall fand ich das ganz schön, muss ich sagen. So ein eigentlich typisches Metal-Intro. Und eigentlich ist das auch ein typisches Metal-Album. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Essenz schon fast dieses ganzen Albums. Dieses schöne, wirklich schöne Intro, ich mag das gerne. Ich mag ja, wenn so ein paar Metal-Klischees sind ja immer ganz drollig, finde ich.
Ja.
Und das ist in diesem Fall auch so. Dann geht das aber über in den Song Fly Like an Eagle. Also das ist ein Cover von Steve Miller. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich nicht ganz so angetan von diesem Cover. Ja, ansonsten sehr getragener Metal, sehr groß, sehr bühnig. Dann kam We Will Rock You und das überzeugt mich leider genauso wenig wie Fly Like an Eagle, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich auch nicht so überwältigend. Da habe ich schon weitaus kreativere Dinge gehört, von wenn man so Songs covert. Das kann man so machen, die haben das halt genommen und in ihrem Stil sozusagen transponiert, wenn man so will. Sehr solides Album, finde ich aber. Ich finde aber, dass es nicht über 54 Minuten trägt. Ich finde auch, dass es relativ generischer Metal. Das ist okay, kann man so machen. Aber es tut halt auch keinem weh und keiner. Im Wacken funktioniert das bestimmt trotzdem total cool, weil die eben dieses Bühnige haben. Und ich finde das alles auch recht okay. Nur haut mich das halt nicht um. Ne? Also manchmal hat man das Gefühl bei diesem Album, sie wollten alle Stile der letzten Metal-Jahre, die zum Stadion und ins Radio führen, zusammenführen irgendwie. Also so eine Schippe Evanescence und so ein Löffel Nightwish und dann noch so ein bisschen Metalcore und fertig ist die Metal-Suppe, die einen in die Stadien und ins Radio führen. Ja, also ich weiß, schwierig. Irgendwann fing ich dann ein bisschen an, mich zu langweilen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich finde trotzdem, dass es ein okayes Album ist.
Da kann ich mich nur anschließen. Es ist lustig, dass gerade hier in unserem zweiten Album für diese Sendung auch so ein Intro drin war, denn wo wir bei London Grammar noch irgendwie auf der grünen Wiese die Hobbits erwartet haben, haben wir hier dann irgendwie einen aufsteigenden Nebel und ich weiß es nicht, Zombies und Vampire. Mhm. Aber völlig richtig, das ist so ein schönes Metal-Klischee, das gehört da irgendwie rein und hat wirklich gut funktioniert. Aber auch mir ging es so richtig Fahrt aufgenommen, hat das Album kaum. Es gibt ein paar absolute Brecher von Songs, namentlich The In-Between. Das war auch der Song, mit dem ich überhaupt dieses Album kennengelernt habe. Das haut schon kräftig auf die Kacke, muss man sagen. Da holt Sängerin Maria Brink auch wirklich alles irgendwie aus sich heraus. Und sie und ihre Stimme, glaube ich, ist auch so eines der größeren Hörenswürdigkeiten auf diesem Album. Allerdings, alles, was irgendwie hier Cover ist, funktioniert nicht. Auch da kann ich nur zustimmen. Fly Like an Eagle hat so mittel funktioniert. We Will Rock You. Das kann einfach keiner besser. Also das ist so ein Song, den kannst du auch knicken. Den kannst du entweder covern in Anführungsstrichen, weil du in einer Karaoke-Bar bist und alle können mitsingen. Oder du kannst es auch lassen, denn das ist einfach unheimlich schwer zu machen.
Ich glaube, es gibt überhaupt nur ganz wenig Leute, die covern können. Wir werden noch ein Coveralbum besprechen in diesem Jahr. Nämlich Paul McCartney hat ja ein Album rausgebracht namens Three. Und da haben sich jetzt Leute zusammengetan, und also das ist ja gar nicht lange her, es war im letzten Jahr, haben sich Leute zusammengetan und haben diese Songs interpretiert, die er da so veröffentlicht hat im letzten Jahr. Darüber werden wir dann nochmal reden. Naja, wenn Brian Ferry sowas gemacht hätte, wenn der zum Beispiel als Beispiel We Will Rock You einfach mal gecovert hätte, ich bin fest davon, oder Fly Like an Eagle, ich bin fest davon überzeugt, das wäre grandios. Weil er ist wirklich einer der besten Cover-KünstlerInnen, die es gibt.
Ja, das muss man können. Man muss auch vor allem eigene Ideen einbringen. Also hier, die coole Idee an dem Cover war ja eigentlich, dass es drei wirklich laute und sich bereits behauptet habende Sängerinnen hier dahin rocken. Das ist eine gute Idee. Mhm. Aber die Ausführung ist echt ein bisschen langweilig dafür. Also sie hat Lizzie Hale von Hailstorm und Taylor Momsen von The Pretty Reckless dabei. Mhm. Eigentlich sollte das nicht schief gehen, aber zu langweilig. Und auch bei der Länge kann ich nur zustimmen, 54 Minuten, viel zu viel. Ich weiß nicht, warum sie mit diesen Covern da noch auffüllen mussten. Hätten sie die weggelassen. Also der letzte Song ist ja auch noch ein Cover, das funktioniert noch so mittel, okay. Aber ohne die wäre das Album kürzer und ich glaube auch wesentlich pointierter gewesen. Naja, gut. Bleibt's dabei. Mother hat ein paar tolle Momente, wirkt insgesamt irgendwie ziellos. Aber wer so düsteren Pop-Metal mag, der soll sich hier durchaus dran erfreuen können.
Und ich stelle fest, dass du wesentlich mehr Ahnung von Metal hast als ich.
Tue ich das?
Ja, du bringst hier die Metal-Alben immer so schön rein, das ist voll gut. Und du kennst die okay, auch alle. Ich erkannte die, ich gebe das ehrlich zu, ich kannte In This Moment überhaupt nicht vorher. Null.
Ja.
Also.
Siehst du, ich bin ja auch wieder zurück in den Metal geflossen sozusagen letztes Jahr.
Ja, schön.
Mit dem ganzen Metalcore-Gedöns.
Sehr gut.
Ja. Das ist schön, da kann man mal wieder was Neues mitnehmen.
Unbedingt. Sehr gut. Du hast überhaupt sehr viele schöne Alben in diese Sendung reingebracht.
Freut mich. Das heißt, wir haben gehört, Mother, das letzte Album von In This Moment. Und es ist im vorhergegangenen Jahr erschienen. Das heißt, wir müssen es nicht bewerten. Aber ich glaube, ihr könnt euch alle denken, was dabei rausgekommen wäre.
Definitiv. Und damit kommen wir zu, ja, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommen wieder Namen. Da habe ich mir vorher wirklich, ich habe mir rausgesucht, wie die ausgesprochen werden. Ich habe extra russische Interviews geguckt und bulgarische Interviews und weiß ich nicht was. Also der Mensch heißt Toma Enko, so wird er ausgesprochen. Und die Dame heißt Vasilena Serafimova. Also Vasilena Serafimova, so. So heißen die beiden. Und die haben ein Album gemacht, das heißt Bach Mirror oder wahrscheinlich Bach Mirror. Nun, Toma Enko ist ein französischer Jazzmusiker, Komponist, der Piano und Violine spielt. Er bekam für seine Komposition bereits mehrere Preise und schreibt unter anderem auch Filmmusiken. Und auch die Perkussionistin Vasilena Serafimova wurde schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Auf diesem Album hören wir nun also diese beiden hauptsächlich am Piano und am Marimbafon, also Thomas Enko am Piano und Vasilena Serafimova am Marimbafon, was natürlich hin und wieder ein ganz kleines bisschen an Modern Jazz Quartet erinnert. Es ist das zweite Album dieser Art, was sie aufnehmen. Aber diesmal haben sie sich ausschließlich den Werken von Bach gewidmet. Frau Eichler.
Dieses Album ist von der ersten Sekunde an absolut verzaubernd. Wirklich. Erstmal, was ist das für eine grandiose Idee mit einer Marimba? Ja, hallo, Marimba. Bach zu interpretieren. Das klingt so wahnsinnig neu. Ja, und es funktioniert auch so gut. Man soll denken, dass es vielleicht ein bisschen, oder also vom Konzept her hätte ich erst gedacht, es klingt ein bisschen lustig oder so, wenn man Bach mit der Marimba irgendwie und ein bisschen rhythmischer interpretiert, aber das klingt hervorragend. Also das ist so eine moderne Adaption so toller und zum Teil ja auch wahnsinnig bekannter Melodien von Bach. Also was war es gleich noch? Genau, Jesu, Joy of Man's Desiring nennen sie es auf dem Album. Die Melodie kennt jeder. Und es auf dieser hölzernen Marimba zu hören, ist aus irgendeinem Grund absolut hervorragend. Das klingt so genial. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist nämlich gleichzeitig schön und besonders. Es erhält irgendwie den Geist dieser Melodien und Stücke und doch macht es etwas so Neues damit, etwas so Modernes damit, was vorher gar nicht möglich gewesen wäre in früheren Zeiten. Und zum Teil sind die Kompositionen ja auch ein wenig, also deswegen wahrscheinlich das mit dem Mirror im Titel, also geändert, gespiegelt. Das macht mit Sicherheit Spaß, als Musikwissenschaftler da mal in die Partitur zu schauen. Dann das Piano, will man ja auch nicht vergessen bei dieser ganzen Sache, ist manchmal total sparsam, klingt dann wieder total frühlingshaft perlend. Und das, die beiden spielen sich so sehr die Bälle zu. Ich war von vorne bis hinten begeistert. Also das ist die Art und Weise, wie man klassische Musik ins 21. Jahrhundert holt, weil das einfach nur funktioniert. Es klingt nicht ansatzweise verstaubt, obwohl all diese Melodien so irre alt sind. Es ist wirklich gut.
Diese beiden sind natürlich sowohl im klassischen als auch im Jazzbereich sehr anerkannte MusikerInnen. Also Vasilina Serafimova ist ganz bekannt für sehr moderne Klassik, die interpretiert sehr moderne Stücke. Sie hat etliche Preise gewonnen, völlig zu Recht. Das gilt auch für Thomas & Co. Die sind beide schon sehr, sehr bekannt in ihrem jeweiligen Genre. Und das hört man und das merkt man auch. Die wissen, was sie da tun, die beiden. Und da haben sich auch zwei gesucht und gefunden, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und ich dachte erst, als ich das gehört habe, das erste Mal, ach, guck mal an, da hat jemand, oder die beiden haben sehr viel Modern Jazz Quartett gehört, ja natürlich, klar. Klavier und Marimbaphon, das erinnert natürlich sofort an das Vibraphon und an das Klavier von Modern Jazz Quartett, da kann man gar nichts gegen machen. So sind wir Menschen. Wir haben sofort bestimmte Bilder und bestimmte Dinge im Kopf, wenn wir bestimmte Dinge hören. Es ist natürlich nicht so, denn ein bisschen anders ist es schon, dieses Album. Ein bisschen sehr viel anders, denn es ist sehr viel weniger Jazz und sehr viel mehr Klassik als bei Modern Jazz Quartett, die ja sehr viel mehr interpretieren und sehr viel mehr solieren. Hier ist es mehr klassisch, hier gewinnt die Klassik die Oberhand, wenn man so will. Ein bisschen jedenfalls. Aber immer ist das Ganze ein bisschen aufgebrochen. Immer ist das Ganze ein bisschen entspannter gespielt, als wenn man so ein klassisches Stück von einem klassischen oder einer klassischen Interpretin hören würde. Und das hat sehr viel Charme. Und Bach geht ja immer, wie wir wissen. Insofern eine super Idee an sich schon mal. Das haben wir ja auch im Laufe des Jahres schon festgestellt, dass Bach eigentlich immer geht. Das Album fluidet sich also so durch die Kompositionen von Bach. Und die beiden spielen die Sachen vom Bach, als wenn es gar nichts wäre. Und das können wieder nur JazzmusikerInnen oder JazzmusikerInnen, die gleichzeitig auch Klassik spielen, wie auch immer. Alles hört sich so leicht und beschwingt an, wie es eben nur diese Art von KünstlerInnen können. Alles ist genau im richtigen Moment nicht zu ernst. Und doch halten sie sich recht genau an die Vorgaben von Bach, sodass die Stücke dieses Komponisten natürlich auch immer wieder erkannt werden. Aber natürlich ist das nicht die klassische Bach-Aufnahme, die hier 100% alles versucht so zu spielen, wie Bach es sich gedacht hat. Das ist auch klar. Das soll es ja auch gar nicht sein. Und am Ende bricht das Ganze dann auch immer wieder an der richtigen Stelle und das macht unendlichen Spaß, finde ich. Bach macht Spaß, vor allem wenn diese beiden Bach spielen. Das Album davor hat schon sehr viel Spaß gemacht, das kann ich auch nur empfehlen. Die haben ein Projekt davor schon gemacht, auch mit klassischer Musik, allerdings mit mehreren KomponistInnen. In diesem Fall haben sie halt ausschließlich Bach interpretiert. Und dieses Album macht genauso viel Spaß mindestens. Also man muss schon sagen, was Jazzmenschen so alles machen und können, das ist immer wieder erstaunlich. Auch wenn sie wie in diesem Fall auch eine klassische Vorbildung haben, aber dann doch ja eben in diese Jazz-Geschichte reingehen. Das ist wirklich, wirklich immer wieder beeindruckend. Naja, und so pianot und perkussioniert und marimbert es sich eben durch die Stücke von Bach. Und das finde ich unglaublich schön und charmant. Und man kann gar nicht genug davon kriegen. Das ist ein unfassbar tolles Album. Ich bin sehr verzückt gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil dieses Album im Jahre 2021 erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das rennt. Also die Idee rennt, das Album rennt, das hört sich an wie ein Rennt. Gibt's nichts zu meckern.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch ich gebe diesem Album ein Rennt. Also wir haben gehört Bach Mirror von Thomas & Co. und Vasilena Sadafimova. Und es gab ein Rennt von Frau Eichler und ein Rennt von mir. Mann, bin ich froh, dass ich diese Namen immer so fehlerfrei und ohne Unfall ausgesprochen habe.
Jetzt hattest du aber auch viel Übung.
Ja, das stimmt.
Heute. So, an dieser Stelle verabschieden wir uns wie immer von unseren Radiohörern und Hörerinnen, denn wir wenden uns für unser letztes Segment dem Whisky zu. Wir haben heute einen 15-jährigen Glenfarclas vor uns. Glenfarclas ist eine Whiskybrennerei in der Speyside, also in Schottland. Glenfarclas bedeutet Tal des grünen Grases. Das ist schon mal schön. Hat also noch nichts mit Ferkeln zu tun, für alle, die die Bezeichnung sich darüber wundern. Die Brennerei gibt es seit 1864, ist seit 65 im Besitz der Familie Grant und wird auch bis heute von ihr betrieben. Sie verfügt über 6 Stills, die die größten in der Speyside sind. Und wie wir wissen, jede Brennerei braucht ihre Superlative. Mhm. Hier sind es die größten Stills. Und sie haben eine Produktionskapazität von rund 3,5 Millionen Litern pro Jahr und verfügen über ca. 68.000 Fässer, die im Moment dort reifen. So, der 15-jährige Glenfarclas, den wir heute verkosten wollen, ist weder gefärbt noch kühlgefiltert und wird mit 46 Volumenprozenten abgefüllt.
Genau. Ich glaube, du hast dich versprochen, es gibt die Brennerei seit 1836. Und wurde dann 1865 von der Familie Grant übernommen. Eine Besonderheit gibt es noch tatsächlich, denn die Spirit Stills und überhaupt die Stills werden mit Hilfe von Gas direkt befeuert. Glenfarclas hat zwischendurch mal rumexperimentiert, um zu gucken, ob man das nicht vielleicht doch auch anders machen kann. Denn klar, wenn man die direkt befeuert, dann gehen die schneller kaputt. Ne? Aber alles, was man da gemacht hat, schlug fehl. Also alle Experimente haben nur dazu geführt, dass sich der Geschmack verändert hat. Und das wollten die nicht. Und deswegen hat man das gelassen und beheizt das wie in eh und je mit direktem Feuer. Und das Ganze wird natürlich in traditionellen Dunnage Warehouses gereift, also Lehmboden. Ne? Mhm. Das trägt auch zum Geschmack nämlich bei. Ist tatsächlich so. Die Lagerung trägt zum Geschmack bei. Also sehr traditionell das Ganze. Handelt sich ja um auch einen Familienbetrieb. Seit 1865 Familie Grant, das ist schon amtlich. Das ist nicht wie bei anderen, ne? Dann wurde sie geschlossen, dann wurde sie wieder, dann wieder und hin und her und hier und
da. Und verkauft und verkauft.
Ja, genau. Hier ist alles in geordneten Bahnen. Und da muss ich doch sagen, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, schöner Bernstein.
Ja, hervorragende Bernsteinfarbe.
Mhm. Oh.
Das riecht schon mal recht süß.
Und weich. Süß und weich.
Ja, ja. Wobei, jetzt ist es vielleicht, weil ich es gerade gesagt habe, aber es hat was von frischem Gras oder so nassem Gras, oder?
Hm.
Von Wiese, naja.
Das Florale habe ich noch nicht so. Ich habe
ein bisschen Kräuter und.
Ja, Eiche auf jeden Fall. Aber wow. Sehr viel Schokolade, sehr viel Karamell, sehr viel dunkle Früchte.
Auf jeden Fall Kekse auch irgendwie so.
Mhm. Pflaumenmus, eine dunkle Weintraube.
Mhm.
Wow. Fruchtig, süß und würzig. Eine bestimmte Würze ist da auch drin.
Mhm. Und auch so ein ganz bisschen Rauch, oder?
Also nee, das kommt wieder von den Fässern.
Kommt von den Fässern, ja gut. Mhm.
Das denkt man dann immer. Weil die so ausgebrannt werden, deswegen.
Ja.
Glenn Fackel ist nicht rauchig. Und der ist weich und rund. 46 Alkoholvolumenprozente übrigens deswegen, weil wohl, ich weiß gar nicht wer, der Vater oder der Großvater oder irgendwer, das war wohl der, die Lieblingstrinkstärke von dem oder irgendwie so. Und der 15-Jährige.
Ja, der Großvater, das, ja.
Mhm, genau. Und der 15-Jährige war wohl auch der Lieblingswhisky oder irgendwie so und deswegen haben die den so gelassen.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist wieder so ein Beispiel für, wie ein Geruch so rund und weich sein
ja,
kann.
Ja, Wahnsinn.
Das ist so eine Erfahrung, die man eigentlich nur mit Whisky macht, glaube ich. Diese Räumlichkeit von Gerüchen und Geschmäckern. Wahnsinn.
Ja, der ist sehr einladend. Der ist, also die Nase ist richtig lecker.
Ich denke, dann sollten wir die Einladung gleich annehmen.
Das sollten wir. Ja, dann, Slanchewa.
Slanchewa. Ja, ist auch auf der Zunge unheimlich weich und cremig. Wow. Und warm. Wow.
Auf der Zunge auch süß, Honig, wieder dieser Pflaumenmus, fruchtig, Nachklang, kribbelt auf der Zunge durch die Fässer. Bisschen adstringierend. Früchte schieben nach, Würze aber auch.
Mhm.
Aber nicht bitter, gar nicht. Das ist keine bittere Würze. Das ist, was ist denn das?
Ich finde, es hat was Nussiges am Ende.
Ja.
Also, es wird immer trockener, dann wird es wieder süßer und dann kommt so was Nussiges.
Diese Cremigkeit ist schön. Der hat was Butteriges auch, was Weiches, Cremiges. Schön. Ich habe auch noch nie einen Glenn Farkless getrunken, der irgendwie jung schmecken würde oder so. Auch kein Springbank. Die sind alle immer so weich und rund schon. Als wenn die da teilweise viel ältere Fässer drin haben.
Ja.
Jetzt so beim zweiten Mal, ein bisschen Kaffee vielleicht, so Cappuccino, dieses würzige Spiel so mit dem Honig und dieses alles und mit der Fruchtigkeit. Also Nachklang finde ich richtig gut. Jetzt kommen gerade wieder die Früchte und setzen sich ein bisschen mehr durch bei mir.
Ja, das ist echt spannend.
Kein Whisky für Beginners, würde ich sagen.
Ja, dafür ist er zu komplex.
Ja, und auch nicht gestreamlined genug. Dieses Würzige, glaube ich, das mag nicht jeder und jede. Das ist schon etwas für Menschen, die sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt haben, glaube ich. Oh, jetzt guck mal, im Nachklang, jetzt kommt was Salziges bei mir. Nachklang durchaus lang. Und vorne an der Zungenspitze bleibt die Süße. Und hinten an den Seiten der Zunge salzig jetzt bei mir. Ja, also ich bin begeistert, muss ich sagen.
Ich auch sehr. Also der kann wirklich was. Mhm. So viele verschiedene Noten und das so, so schön ausbalanciert und rund hinzukriegen. Wirklich schön.
Mhm.
Also, tja, aber was machen wir daraus in Zahlen? Ich bin versucht, ihm eine 6 zu geben.
Ja, ja. 46 Alkoholvolumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, unabhängig. Das sind alles Sachen, die spielen bei mir im Kopf mit und das macht ja auch so ein bisschen die Emotionalität aus. Auch wenn das ein bisschen unfair ist mir gegenüber den Whiskys, die nicht von unabhängigen Brennereien kommen, weiß ich. Der kann aber wirklich was und die 6 Punkte, finde ich, hat er sich auch redlich verdient. Insofern kriegt er auch zu Recht 6 Punkte. Also da stimmt einfach alles.
Sehr schön. 2x6 Punkte für den 15-jährigen Glenn Farkless. Der hat es verdient.
So ist es. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Und natürlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder 3 Alben und einen Single Malt.
So ist es. Wir hören nämlich eine israelische Künstlerin. Ich hoffe mal, dass sie irgendwie so ähnlich ausgesprochen wird wie Noga Eres. Wir werden es lernen.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe es auch und wir werden es lernen.
Ihr Album jedenfalls heißt Kids, das kann man noch aussprechen. Mhm. Dann hören wir Greta Van Fleet mit The Battle at Garden's Gate und wir hören, Pat Metheny mit Road to the Sun.
Ja, das wird wieder ein Auf und Ab das nächste Mal.
Das wird ein Auf und Ab, so ist es gedacht. Und für alle, die uns im Internet hören, gehen wir weiter auf die Reise durch die grünen Wiesen, nämlich zu Glenn Farkless und dem 21-Jährigen.
Mhm, wir sind dann 6 Jahre älter schon.
Mhm. So schnell kann es gehen.
Man darf gespannt sein. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.